Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, guten Abend.
Ja, moin moin, grüß Gott, Axel und auch hier wieder in die Runde. Heute mal wieder ohne Gast.
Ja, nach 2 Wochen, nach 2 Episoden, heute mal wieder ohne Gast. Aber nichtdestotrotz kein weniger interessantes Thema, Jens. Wir haben uns heute noch mal Lithium vorgenommen. Das wird gerade wieder ein bisschen hochgespült, auch in den Medien. Und da gibt es einige interessante neue Ansätze beziehungsweise eine ganz, ganz interessante neue Studie, bei der es um Lithiummangel und die Alzheimer-Krankheit geht. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen, nachdem wir schon mal das Buch von Michael Nehls ein bisschen näher auseinandergenommen haben in 2 Episoden. Aber es geht da weiter. Und deshalb sind wir hier nochmal auf das Thema heute gekommen.
Ja, ganz wichtiges Thema. Ich bin ja vor ein paar Tagen auch darüber gestoßen, über diese Studie, und habe dich dann direkt angerufen und gesagt, da müssen wir unbedingt eine 3. Episode zu Lithium machen. Und die Episoden davor wurden ja auch schon sehr, sehr häufig gehört. Ja, die sind eine unserer besten Episoden von unseren inzwischen fast 110 sind wir, glaube ich, jetzt irgendwo, ne?
Ja, 111 Folgen haben wir, und du sagst es, Lithium ist wirklich, sind die Folgen, die wirklich ganz, ganz oft gehört werden. Da kommen auch einige Fragen. Hier so als kleiner Spoiler, wir bereiten gerade auch wieder so eine Frage- und Antwortfolge vor, und da kommen auch einige Fragen zu Lithium. Und da denke ich mal, dass wir dann auch noch da mal darauf eingehen. Heute soll aber mal der Lithiummangel und die neue Studie im Mittelpunkt stehen.
Interessant, gestern habe ich mit einer Runde Tennis gespielt und dann fragt mich ein Tenniskollege, sag mal Jens, Lithium, brauche ich das? Ist das wichtig oder so? Ich sage, woher weißt du das? Naja, das hört man, das liest man ja jetzt ja überall. Also da habe ich gemerkt, okay, es kommt jetzt langsam bei denen an, die vielleicht ein bisschen Sport treiben, aber jetzt nicht wirklich im Gesundheitsbereich tätig sind. 1,8 Millionen Demenzerkrankte in Deutschland. Weltweit 55 Millionen. Die Prognosen sehen auch nicht wirklich gut aus. Also wir haben auch hier natürlich wieder steigende Kurven. Und wenn man so an die Kosten denkt, das ist ja so dein Thema auch, ne? Dann kann einem wirklich ein bisschen übel werden. Was da so an Wolke oder was da für eine Welle auf uns zurollt, ja, so ein Tsunami, wo ich mich heute frage, wie kriegen wir das in 20, 30 Jahren dann noch finanziert? Ja, es gibt jetzt die erste Impfung gegen Alzheimer. Ja, das ist ja immer der Weg, den wir begehen. Ja, da gibt es dann wieder ein neues Patent und das kostet natürlich wieder auch ein Heidengeld und es bringt eigentlich nicht viel. Man kann auch sagen, es bringt gar nichts, aber das will ich jetzt nicht zu laut sagen. Dabei hätten wir ja Alternativen, aber wie immer, wir nutzen diese Alternativen natürlich nicht, weil sie sind einfach zu billig. Und billig in Anführungsstrichen, das haben wir ja in den letzten 20 Jahren auch beim Thema Vitamin D diskutiert. Das könnte man bei vielen anderen Sachen diskutieren. Bei Melatonin hatten wir auch schon mal eine Episode und so weiter. Und deswegen ist diese Studie, die jetzt rausgekommen ist, nämlich wirklich bahnbrechend, weil sie ist nicht in irgendeiner Blitz-ILU oder in der Bild-Zeitung erschienen, sondern in der Fachzeitschrift Nature. Und Nature, ich habe mal nachgeguckt, vielleicht hier auch nochmal für die Zuhörer, ganz interessant, so diese wissenschaftlichen Journals bekommen immer so Rankings. Das heißt, je nachdem, wie häufig etwas zitiert wird aus diesen Journals, das wird dann kumuliert, zusammengerechnet und dann bekommen diese Journals, diese Magazine, diese Wissenschaftsmagazine bekommen so einen Impact-Faktor, nennt man das. Und entsprechend ist es auch schwer für Forscher, in Journals hineinzukommen, die einen hohen Impact-Faktor haben. Und diese Forscher, die sich jetzt mit Lithium und Alzheimer auseinandergesetzt haben, sind jetzt in diese hochgerankte Nature-Studie gekommen mit einem Impact-Faktor von 50,5 oder 50,5. Was bedeutet das? Will ich ganz kurz erklären. Das am höchsten gerankte Journal ist das Cancer Journal. Also da geht es um Krebs, hat 232. Und dann kommt als zweites Journal schon Nature Microbiology, hat nur noch 103. Und Nature Medicine, wo das jetzt publiziert wurde, die Studie, hat 50. Jetzt fragt sich der Zuhörer, ist das jetzt viel oder wenig? Ich will mal das in Vergleich setzen. Das höchste sportmedizinische, sportwissenschaftliche Journal, das ist das British Journal of Sports Medicine, hat einen Impact-Faktor von 16,2. Also nur mal als Vergleich. Diese Studie, Impact-Faktor 50,2 im Vergleich zum höchsten Journal in der Sportmedizin. Oder das höchste Journal in der Ernährungswissenschaft ist das Annual Review of Nutrition. Das hat 13,4. Das heißt, das am höchsten gerankte Journal auf der ganzen Welt im Bereich Ernährung hat nur 13,4. So, diese Nature-Studie wurde publiziert in einem Journal mit 50,5. Also wirklich eine High-Quality Journal, wo es unheimlich schwer ist, reinzukommen. Ich selber habe ja auch ein paar Artikel geschrieben und dann versuchst du das natürlich möglichst oben einzureichen. Dann kriegst du es irgendwie fünfmal zurückgeschickt und dann geht man immer weiter runter und irgendwann landest du bei so einem Journal mit 2 oder 3 Impact-Faktoren. Ich habe es einmal geschafft. Das war wirklich so ein Ritterschlag. Dann habe ich auch meine Wissenschaftskarriere schon wieder beendet, in einem Journal zu publizieren. Ein Artikel mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir. Wir sind hier auf über 10 gekommen. Ich glaube, es hatte damals etwa 11 oder 12 und das ist schon wirklich sehr hoch für den Bereich, wo wir publiziert haben. Aber das nur mal so am Rande. Also einfach mal, um darzulegen, wie hoch dieses Thema anzusiedeln ist. Und deswegen haben auch so viele Mainstream-Medien darüber berichtet, weil das hat natürlich entsprechend eingeschlagen. Und da muss man das auch ernst nehmen. Darum geht es ja immer, ne? Hochgerankte Literatur muss entsprechend ernst genommen werden. Und es geht hier um die Studie Lithium Deficiency and the Onset of Alzheimer's Disease. Also Lithiummangel und der Beginn von Alzheimer oder von der Alzheimer-Demenz. Nicht alle Demenzen sind Alzheimer, aber ein großer Teil von den Demenzen, die wir kennen, es gibt auch eine vaskuläre Demenz, gehören jetzt eben also ein großer Anteil belegt sozusagen die Alzheimer-Erkrankung. Und was haben die Wissenschaftler hier gemacht? Ganz interessant. Sie haben sich postmortem Gehirnproben besorgt. Was ist das? Da gibt es so Datenbanken. Die haben sich also aus Gehirndatenbanken haben die sich Gewebematerial besorgt, Proben aus, ja, die sind da auch beschrieben in der Studie, aus welchen Hirndatenbanken die kamen. Und vor allen Dingen haben sie die aus dem präfrontalen Kortex bestellt. Das ist so das Vorderhirn sozusagen, der vordere Bereich. Und das haben sie in 3 Gruppen eingeteilt. Und zwar einmal in Gewebeproben, wo Menschen, die daran gestorben sind, muss man natürlich zusagen, also postmortem, die keine kognitiven Einschränkungen haben, die also ohne Alzheimer-Symptome gestorben sind. Dann Menschen, die mit milden kognitiven Beeinträchtigungen gestorben sind. Man nennt das in der Fachsprache MCI, Mild Cognitive Impairment. Und dann dritte Gruppe. Das war dann die Alzheimer-Demenz-Gruppe, die also nachgewiesen Alzheimer hatten und daran auch entsprechend verstorben sind. Und dann haben sie sich das Gewebe halt genauer angeschaut und haben Metalle gemessen, wozu Lithium ja auch gehört, mit einem bestimmten Verfahren, das ist das Massenspektrometrieverfahren. Damit haben sie dann Metalle gemessen und haben gleichzeitig die Amyloide, diese Ablagerungen, die sich bei Alzheimer dann praktisch zwischen diese Nervenzellen setzen und dann diese Zell-Zell-Kommunikation stören, die hat man dann histologisch quantifiziert. Ich sage es jetzt mal vereinfacht, die hat man einfach berechnet, bestimmt und berechnet. Und die Erkenntnis daraus, die war sehr interessant, dass in den Gehirnen von den beiden Gruppen, MCI-Gruppe, also Mild Cognitive Impairment, und AD-Gruppe, Alzheimer-Demenz-Gruppe, da waren die Lithiumspiegel signifikant reduziert. Aber nur die Lithiumspiegel, alle anderen Spurenelemente nicht. So, also sind die Forscher dann natürlich drauf gekommen und haben sich die Frage gestellt, warum jetzt gerade das Lithium, also welche Aufgabe hat denn Lithium eigentlich da ganz genau? Oder wie steht das in Verbindung mit den Amyloiden? Und deswegen haben sie dann eine Studie angeschlossen. Die haben sie dann nicht mehr mit Menschen gemacht, das würde zu lange dauern, sondern im Mausmodell. Und haben dann sich Alzheimer, genmodifizierte Alzheimer-Mäuse besorgt. Ja, die kann man so züchten, dass das eben, dass sie eben diese Pathologien haben mit den entsprechenden Amyloiden, die diese Gehirne dann anreichern und den Tauproteinen, was im Prinzip ja fehlgefaltete Proteine sind. Und fehlgefaltete Proteine ist unter anderem auch ein Hallmark of Aging. Also einer der Meilensteine für Alterung, fehlgefaltete Proteine. Und dann hat man diesen Mäusen eine Lithium Deficiency Diet gegeben und einer anderen Gruppe, das war eine Kontrollgruppe, die haben ganz normal gegessen. Also Lithium Deficiency, eine lithiumarme Ernährung. Und dann haben sie gesehen, dass wenn man die lithiumarme Ernährung auf 50% reduziert, dass dann plötzlich eine erhöhte Amyloid-Ablagerung stattfindet. Also da werden Amyloide gebildet, die bildest du auch, die bilde ich auch. Die Frage ist nur, werden diese Amyloide abgebaut oder werden sie nicht abgebaut? Und bei Alzheimer-Patienten werden sie eben nicht mehr abgebaut, das heißt, sie kumulieren und können dann eben, ich sag's mal vereinfacht ausgedrückt, nicht mehr entgiftet werden. So, und die Forscher haben gesehen, wenn wir also den Lithiumgehalt in der Nahrung oder im Wasser, in den Flüssigkeiten auf 50% reduzieren im Vergleich zur Kontrollgruppe, Steigerung der Amyloidablagerung, verstärkte Tauproduktion, also das ist dieser zweite Faktor, der da entsteht, diese Taufibrillen. Und auch interessant, die Aktivität von Mikrogliazellen. Mikrogliazellen sind im Gehirn Entzündungszellen, Immunzellen. Diese Aktivität geht hoch. Und gleichzeitig haben sie auch gesehen, dass ein Verlust an Synapsen entsteht, also die Verbindung von Nervenzellen. Ne? Synapsen haben wir alle mal im Biologieunterricht gelernt, dass die Axone sich abbauen, also praktisch die Leitungsbahnen und dann auch die Myelin, die auf dem Leitungsbahnen liegen. Also dieses Myelin, auch Biologieunterricht, 8., 9. Klasse, glaube ich, ne? Myelinscheiden, saltatorische Erregungsleitung. Also das Weiterspringen der Information auf den Nervenzellen sozusagen. Und dafür ist Myelin notwendig. Zum Beispiel bei Multiple Sklerose-Patienten baut sich dieses Myelin ab in einem bestimmten Autoimmunprozess. Und das haben sie gesehen, wenn Lithium dann fehlt, findet das alles statt. Und damit kommt es zu einer beschleunigten kognitiven Verschlechterung. Das kann man natürlich bei Menschen, ne, also die Studie bei Menschen hätte einfach viel zu lange gedauert, weil das bei uns ja in Jahren stattfindet. Und bei Mäusen ist das dann natürlich in viel, viel kürzerer Zeit, weil die Lebenszeit von Mäusen, ich weiß gar nicht genau, wo die liegt, aber die ist relativ kurz, ich glaube 2 Jahre. Und nach 2 Jahren haben die dann sozusagen ihr Lebensalter eigentlich schon erreicht. Und das hat natürlich entsprechend klinische Relevanz, klar. Man hat dann überlegt, okay, was könnte denn die Lösung dafür sein? Wie könnten wir denn diesen Zustand umdrehen oder stoppen oder verbessern? Und da ist man dann auf Lithium-Orotat gekommen. Das Lithium-Orotat, was Michael Nels in seinem Buch ja intensiv beschrieben hat, auch explizit Lithium-Orotat, nicht Lithium in anderen Salzverbindungen, wie es zum Beispiel als Medikament bei bipolarer Störung gegeben wird, in ganz anderen Dimensionen. Also in supramaximalen Dosierungen. Und wir sprechen ja jetzt hier immer von Lithium in Low-Dose-Dosierung. Also Niedrigdosierung, Spurenelement. Vergleichbar mit Eisen und anderen Spurenelementen, die wir halt jeden Tag aufnehmen müssen, weil wir halt immer einen gewissen Verlust haben. Und das Interessante, was die Forscher dort gesehen haben, dass die Gabe von Lithiumorotat den Gedächtnisverlust stoppt. Und das Ganze sowohl präventiv als auch therapeutisch. Und die haben sich natürlich die Frage gestellt, okay, was passiert da denn jetzt ganz genau? Haben sich diese Amyloide angeschaut und haben gesehen, dass in den Amyloiden sehr viel Lithium gebunden wird. Offensichtlich wird das verfügbare Lithium, was du für andere Funktionen brauchst, wird hier praktisch von den von den Plugs sozusagen angezogen, wie so ein Magnet, und steht dann dem Gehirn für andere Funktionen nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, das Lithium kumuliert in diesen Plugs und genau das passiert bei Lithium-Orotat nicht. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn man jetzt Lithium geben würde oder man nimmt es oral ein oder na, auf jeden Fall, man nimmt es auf, dass sich dann praktisch diese Plugs, jetzt das Lithium, was die Blut-Hirn-Schranke überschreitet, sich dann auch noch klaut und dann einfach kumuliert weiter. Und genau das passiert bei Lithium-Orotat nicht. Das heißt, dieses Salz scheint irgendwo ein Schutz zu sein für das Lithium, damit das Lithium nicht weggefangen wird von diesen Amyloid-Plaques. Das finde ich sehr interessant.
Total interessant. In der Studie steht nämlich drin, dass Orotat als Lithiumsalz, das hat eine reduzierte Amyloidbindung. Und daran liegt das wahrscheinlich, was du gerade berichtet hast, dass das halt sich, wenn es die Blut-Hirn-Schranke überschreitet, sich die Plaques das nicht krallen, das Orotat, sondern das Orotat dann wiederum für andere Funktionen im Gehirn zur Verfügung steht. Und das wird ja auch gesagt, dass das sowohl ein potenzieller Ansatz für Prävention, aber auch für eine Behandlung von Alzheimer sein kann. Und da sind natürlich wie immer noch weitere Forschungen nötig, aber es ist natürlich ein positives Signal.
Und Sie haben ja auch gesehen, Lithiummangel tritt ja schon bei MCI auf, also bei Mild Cognitive Impairment. Und wir wissen das ja auch bei Diabetes, wenn wir in den Diabetesprozess, der ja nicht von heute auf morgen kommt, der ja 30 Jahre dauert und länger. Wenn wir also über die Insulinresistenz dann, ich komme gleich zu dem Thema Insulin, weil das im Gehirn eben auch sehr interessant ist, über die Insulinresistenz dann irgendwann in diesen Insulindefizienz kommen, dadurch, dass die Bauchspeicheldrüse durch Überproduktion, durch jahrelange Überproduktion dann plötzlich nicht mehr ausreichend Insulin produzieren kann, dann kommen wir langsam in so einen Insulinmangel. So, und bezogen auf das Gehirn, ich habe mir deswegen noch mal ein bisschen Insulin auch im Gehirn angeschaut, wenn wir jetzt diesen Lithiummangel frühzeitig ausgleichen bei Mild Cognitive Impairment. Und ich erinnere mich immer noch sehr gut an mein erstes Doktoratsstudium, was leider nicht zu Ende gegangen ist, weil wir keine Patienten hatten und keine Daten hatten. Deswegen konnte ich meine Doktorarbeit damals nicht schreiben. Aber da ging es darum, was kann denn eigentlich Bewegung, Training, Therapie, muskuläre Aktivität, was kann das dazu beitragen? Das war ein hochgefördertes Projekt. Ist leider nie wirklich nicht realisiert worden, war sehr schade, aber ich habe mich damals vor 20 Jahren schon für dieses Thema interessiert. Deswegen holt mich das jetzt gerade wieder auch so ein Stück ein. Und einer meiner Schulfreunde, mit dem ich schon zum Kindergarten gegangen bin, der leider verstorben ist, der war Oberarzt und der hat schon 2005, hat er schon einen Artikel geschrieben, wo sein damaliger Professor, sein Chef, hat gesagt hat, Mensch, Junge, bleib an diesem Thema dran. Und ich erkläre das gleich, was das Thema ist. Deswegen habe ich da heute noch mal reingeguckt. Aber zurück noch mal ganz kurz zum Lithium. Also es entsteht so eine Art Teufelskreis. Die Amyloid-Plaques, die sich da bilden und nicht abgebaut werden, die fangen sozusagen das ganze Lithium ab, wie ich gerade sagte. Dadurch geht der Lithiumgehalt im Gehirn runter. Und die Katze beißt sich in den Schwanz, weil wir dadurch eine schlechte Amyloid-Clearance bekommen. Durch die Mikroglia, also durch diese Immunzellen, die im Gehirn normalerweise das Amyloid abbauen. Wodurch da wiederum mehr Plaques entstehen und durch die mehr Plaques entsteht wieder weniger Lithium. Also da bildet sich ein Teufelskreis, den wir jetzt so langsam aber sicher immer mehr verstehen. Und wenn wir diesen Teufelskreis jetzt versuchen, mal in Verbindung zu bringen mit dem Insulin, das ist sehr spannend, weil, und das ist auch nicht in dem Lithiumbuch von Michael Neels beschrieben, weil wir in einigen Gehirnregionen, wie zum Beispiel dem Hippocampus, den Michael Neels intensiv beschrieben hat, der hat sehr viele Insulinrezeptoren. Und auch der präfrontale Kortex, wo wir gerade darüber gesprochen haben, in den Gewebeproben, der hat auch sehr viele Insulinrezeptoren. Das heißt, im Gehirn wird Insulin produziert. Dockt an die Insulinrezeptoren an, zum Beispiel im Hippocampus, und dadurch kann dann Gedächtniskonsolidierung stattfinden. Dadurch können neue Informationen, und das ist ja das Problem bei Alzheimer, neue Informationen können dann über Nacht sozusagen konsolidiert werden in den Arbeitsspeicher. Ich hoffe auch, dass diese Episode bei den Zuhörern im Arbeitsspeicher landet. Ja. Und nicht morgen oder übermorgen wieder komplett vergessen ist. Das ist zumindest ein Teil von dem, was wir heute Abend besprechen, Axel, bei den Zuhörern ankommt und sie so ein bisschen den Mechanismus auch nachvollziehen können. Und dieses Insulin, was da produziert wird im Gehirn, das muss abgebaut werden. Und für den Abbau, interessanterweise, 2005, wie gesagt, mein damaliger Schulfreund hat das da schon beschrieben, braucht man ein Enzym. Und dieses Enzym heißt IDE, Insulin Degrading Enzyme. Und das baut blöderweise Insulin ab, aber auch Amyloid. So, du kannst dir sehr leicht vorstellen, wenn du jetzt sehr viel Insulin abbauen musst, weil du eine Insulinresistenz im Gehirn hast, kannst du nicht mehr so viel Amyloid abbauen. Das heißt, wir kommen hier in eine Bottleneck-Situation, ein Flaschenhals, ja, dass zwar noch Insulin abgebaut wird, weil Insulin hat hier sozusagen den Vorrang, aber auf Kosten von weniger Abbau von Amyloiden. Und jetzt der Link. Ich habe heute Abend spontan gedacht, dass ich mir das mal so zusammen überlegt habe. Mensch, da müsste man eigentlich eine weitere Publikation draus machen, diese beiden Prozesse zusammenzubringen. Denn wenn die Plaques, die sich dadurch bilden, dass sie nicht mehr abgebaut werden können durch dieses Enzym, wenn die jetzt auch noch das Lithium wegfangen und dadurch eben zum Beispiel Neuroprotektion, die Synapsenstabilität und die Gedächtniskonsolidierung nicht mehr stattfinden kann, das ist dann praktisch, sind zwei Prozesse, die da ablaufen, dann wird Alzheimer eigentlich immer logischer. Und dann wird auch immer logischer, warum wir hier in den westlichen Industrienationen Alzheimer entwickeln und die Naturvölker nicht. Ja, wir haben ja gerade im Vorfeld, vor unserer Episode, haben wir so ein bisschen über Zucker gesprochen. Ja, und vielleicht kannst du noch mal wiederholen, was du mir gerade kurz erzählt hast.
Ja, klar, auf jeden Fall, weil der Trigger kam bei mir natürlich aus unserer letzten Episode, wo wir da auch über essbare Wildpflanzen gesprochen haben und unser Gast auch sagte, dass wir auch diesen Heißhunger auf Zucker immer haben und was man dagegen tun könnte, und zwar mit Bitterstoffen auch aus der Natur. Er sprach von Löwenzahn. Und deshalb habe ich nochmal nachgeguckt, wie viel Zucker pro Kopf wir hier in Deutschland eigentlich verbrauchen. Und wenn man da verschiedene Quellen zurande zieht, sprechen die immer so um die 30 Kilo, 30, 32, auch mal 35 Kilo. Das sind ungefähr zwischen 83 und 90 Gramm Zucker pro Tag. Und das finde ich schon einen ganz schönen Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt, wie viel das ist. Und das sind fast 20 Stück Würfelzucker pro Tag. Oder anders ausgedrückt, wir hatten es eben mal hochgerechnet, in einer normalen Milka-Schokolade, in einer 100-Gramm-Tafel sind ungefähr 50, 60% Zucker drin. Und dann würde man anderthalb Tafeln pro Tag, also jeden Tag essen, jeden Tag, ohne Ausnahme, 365 Tage im Jahr. Und das ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch. Und wenn du und ich mal einen Tag weniger essen, das heißt, dass andere dann halt zwei oder drei Tafeln essen oder auch 2 oder 3 Liter Cola trinken.
Ja, ist der Hammer, ne?
Das ist wirklich der Hammer. Und ich habe auch noch mal ein Stück nachgeguckt, weil wir gerade dabei sind. Die Fachgesellschaften und auch die WHO, die empfehlen, dass der tägliche Konsum von Zucker nur 10% der täglichen Gesamtenergieaufnahme sein sollte, also freier Zucker. Freier Zucker, das ist der zugesetzte Zucker, plus der natürliche Zucker, der auch in Honig oder in irgendwelchen Sirup drin ist. Und das 10% oder weniger als 10% ist die Empfehlung der WHO. Wir können das gerne auch verlinken. Da gibt es so eine Guideline Sugar Intake for Adults and Children von der WHO. Die verlinken wir mal. Und die American Heart Association in Amerika, die sagt, die geht von noch strengeren Obergrenzen aus und die empfehlen maximal 25 Gramm pro Tag bei Frauen und 36 Gramm pro Tag bei Männern. Und wenn wir darüber reden, dass wir hier 90 Gramm oder 89 Gramm haben, dann ist das fast das Dreifache, das wir hier in Deutschland konsumieren.
Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, Axel, dass dieser Industriezucker, der raffinierte Zucker, der entweder aus Zuckerrüben oder jetzt als aus Mais und so produziert wird, früher aus Zuckerrohr, der ja in der Natur so gar nicht vorkommt. Es gibt ja nur eine Süßigkeit letztendlich. Das sind, okay, das sind einige Obstsorten, die Fructose enthalten, aber wenn wir jetzt von der Süßigkeit sprechen, dann haben wir eigentlich nur die Honigwabe. Ja? Und diese Honigwabe, die liegt jetzt nicht 30-fach, 50-fach in verschiedenen Varianten bei den Naturvölkern im Rewe-Regal oder im Supermarktregal, sondern die ist sehr, sehr umständlich zu bekommen. Ich sage in meinem Seminar immer ganz gerne, früher, als ich noch Kind war, da war Kindergeburtstag und da durften wir immer alles essen. Es gab Süßigkeiten ohne Ende und so weiter. Und heute haben wir Kindergeburtstag jeden Tag, aber nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen. Du hast das gerade mit den Schokoladen, mit den Milka, wir wollen jetzt keine Werbung für irgendwelche Marken machen, aber um die Dimension mal klar zu machen, was wir eigentlich für ein Problem haben. Und dieses Problem, dieses Ernährungsproblem, das versuchen wir jetzt mit unserem Gesundheitswesen, mit dem vielen Geld, was wir da ständig reinpacken, und das wird ja immer mehr, was wir da reinpacken müssen. Die denken ja jetzt schon wieder drüber nach, wie man in den nächsten 5, 6 Jahren diesen Ballast sozusagen wieder weiter finanzieren kann. Und das ist immer, Axel, das gleiche Spiel. Ich meine, du bist ja auch in der Branche. Wir denken nie über die Ursachen nach. Und wir kommen jetzt in diesem Bereich, Lithium, aber auch Insulin, kommen wir jetzt so langsam in das Grundverständnis von, was Alzheimer eigentlich wirklich ist. Und wenn wir wissen, dass wir das über unseren Lebensstil sehr einfach verhindern können, ja, dann kann man jetzt dem einfachen Bürger, in Anführungsstrichen, der vielleicht in diesem Bereich nicht tätig ist, den kann man ja nichts vorwerfen, weil der weiß das ja nicht. Ja, wir bräuchten jetzt Kampagnen dafür oder wir bräuchten halt Steuerung dafür. Wie kann man diese Pandemie, kann man ja durchaus auch so sagen, ne? Übergewicht, Diabetes und so weiter. Wie kann man die jetzt eindämmen? Das wäre unser führendstes Ziel eigentlich, was niemand verfolgt da oben in den Gesundheitsbehörden. Aber das müsste eigentlich unser Ziel sein, weil damit würden wir ja die Kosten von Diabetes Typ 2 für Übergewicht und jetzt auch noch für Alzheimer massivst eindämmen, weil wir einen gemeinsamen Nenner haben. Das wird nie passieren, also liebe Zuhörer, das wird wahrscheinlich nie passieren. Wir werden es nicht mehr erleben, weil eben die entsprechenden Lobbygruppen so groß sind und um die einzelnen Behörden herumschlawenzeln und sich so beeinflussen, dass man natürlich auf Milka und die Tafel jeden Tag nicht verzichten kann.
Aber ein Punkt noch, Jens, und dafür sind wir jetzt ja da, dass wir einfach die Menschen darin unterstützen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und wir sprechen es ja auch ganz oft immer an, dass jeder sich auch ein bisschen selber um seinen Körper, um seine Gesundheit, um seine Ernährung kümmert. Das muss nicht so tief gehen, zum Beispiel wie du, dass man den Stoffwechsel von A bis Z runterdeklinieren kann. Aber so einige grundlegende Mechanismen im Körper sollte doch schon jeder kennen. Und da will ich nur mal ein ganz kurzes Zitat bringen, nur ein Dreizeiler, und den hatten wir auch schon mal, ich verlinke das gerne auch nochmal, von 1921 da gibt es ein Buch, das nennt sich A Guide to Health von Mahatma Gandhi. Und da steht drauf, jeder sollte es als seine Pflicht ansehen, etwas über die grundlegenden Fakten seines Körpers zu wissen. Und da kommen wir ja dahin, was du auch gerade gesagt hast. Wir hatten im Vorgespräch, du hast gestern 3 Stunden Tennis gespielt. Und da sagst du, ja, da hättest du locker eine Tafel Schokolade essen können. Ja, richtig, denn auch wie wir es auch hier immer sagen, die Dosis macht das Gift. Und wenn man sich ein bisschen mit seinem Körper beschäftigt und einfach mal rausgeht, sich bewegt, dann darf man auch ein Stück Schokolade essen. Unser letzter Gast sagte, er isst jeden Tag ein Stück Schokolade oder auch zwei. aber nicht eine ganze Tafel, nicht jeden Tag. Wenn man sich intensiv bewegt, dann braucht man natürlich auch die Energie, aber nicht in dem Maße, wie es hier gemacht wird, also hier in Mitteleuropa, indem wir nur konsumieren und die Energie, die wir dort aufnehmen, nicht verbrauchen.
Korrekt. Und ich will noch mal auf dieses Zusammenspiel noch mal kurz zum Abschluss eingehen. Ich habe nämlich heute Nachmittag hier mal eine Grafik bauen lassen. Und da wird das eigentlich ziemlich deutlich, wie da so der Zusammenhang ist von Lithium und Insulin. Da haben wir jetzt eben zwei Dinge zusammengebracht. Denn Lithium, und für einige werden sich vielleicht noch daran erinnern, die auch das Buch gelesen haben, das hat Michael jetzt ja sehr, sehr ausführlich da auch beschrieben. Lithium hemmt ja ein Molekül, das heißt GSK3-Beta. Und dieses Molekül GSK3-Beta sorgt ja dafür, dass Amyloide aufgebaut werden, also diese Amyloid-Beta, die dann zu Plaques werden können und auch die Tau-Proteine, die wir ja bei Alzheimer-Patienten auch finden. So, und wenn man jetzt dieses GSK3-Beta hemmt, durch Lithium wird natürlich auch weniger Amyloid und Tauprotein gebildet. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, um das nochmal zusammenzubringen, Insulin wird abgebaut, wie gerade erwähnt, über das IDE, über das Insulin Degrading Enzyme, was auch wiederum Amyloide abbaut. So, das heißt, wenn wir jetzt also eins und eins zusammenzählen, wir haben eine Insulinresistenz im Gehirn, wir haben eine höhere Produktion von Insulin und gleichzeitig haben wir auch noch einen Lithiummangel. Dann kommen diese beiden Dinge zusammen und dann kann eigentlich nur noch in Anführungsstrichen Alzheimer oder mild cognitive impairment dabei rauskommen. Ja? Sehr spannend. Ich werde jetzt in nächster Zeit mich auch noch mal intensiver damit beschäftigen. Vielleicht werde ich aus dieser Grafik auch irgendwie einen Artikel bauen oder so, ne? Das be bewegt mich gerade, weil jetzt so langsam kommen wir so in diesen Mechanismus, dass wir Dinge verstehen. Und dass Alzheimer, ich weiß gar nicht seit wann, aber ich würde sagen, mindestens vor 15 Jahren wurde das erste Mal so tituliert als Diabetes Typ 3. Sozusagen der Diabetes Typ 2 im Gehirn, auf Gehirnebene. Ja. Und das macht jetzt in Verbindung mit Lithium, da wird jetzt so langsam ein Schuh draus, ja, dass mit Lithiummangel und mit erhöhter Produktion man gar nicht mehr dagegen ankommt, sozusagen diese Clearance, also dieses Beseitigen von diesen Amyloiden und den Tauproteinen, dass das gar nicht mehr funktionieren kann. So, also Axel, wir sagen ja immer mit 90 noch auf dem Golfplatz, ja, du wahrscheinlich immer noch in den Laufschuhen mit 100 oder so, wenn du deinen Weltrekord aufstellst, der 100-Jährigen im Marathon und dann auch noch weißt, wo du hinläufst. Ja? Das ist ja mal die Voraussetzung, dass du auch noch den Schildern folgen kannst. Dann tun wir, glaube ich, gut daran, zwei Dinge zu tun. Nämlich erstens, unseren Lithiumspiegel einigermaßen hochzuhalten. Und da müssen wir natürlich Folgendes sagen. Du hast deinen Lithiumspiegel gemessen, ich habe meinen Lithiumspiegel gemessen, dass diese Hausarztlabore, die das mit dem photometrischen Verfahren machen, dass das nicht wirklich eine Aussagekraft hat. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wir haben gesehen, dass wenn man das im Vollblut misst, und deswegen jeder, der jetzt zuhört und interessiert sich für seinen Lithiumspiegel, bitte im Vollblut messen lassen, bitte dem Hausarzt dann auch vielleicht sagen, nicht jedes Labor macht das in Vollblut. Ja, wir könnten vielleicht das Labor auch nennen, beziehungsweise wo man den Anforderungsbogen bekommen kann. Und das Ganze im Vollblut zu messen. Axel, du hast ja deinen Vollblutwert kürzlich gemessen. Und wo lagst du da?
Ich lag bei 24, irgendwas. Und ich hatte mal nachgeguckt, der Michael Nels hat da eine Grafik veröffentlicht in seinem Buch, so eine Kurve, wo der Lithiumspiegel sein sollte. Ich finde es jetzt gerade nicht im Buch, aber das können wir auch, ich kann die Seite mal raussuchen und das auch verlinken. Und da liege ich genau in der Range, ach, hier habe ich es gefunden. Liege ich genau in der Range, den er beschreibt. Also mein Lithiumspiegel ist bei 24,3 oder sowas Mikrogramm pro Liter. Und ja, wenn man das im Vollblut messen lässt, dann kriegt man auch bessere Aussagen, als wenn man das im Serum misst. Das ist nicht aussagekräftig, das steht auch da drin und gerne verlinken wir das auch, wo man den Anforderungsbogen herbekommt. Den kann man dann seinem Arzt geben. Muss sich dann einen Arzt suchen, der das Blut abnimmt und dann kann er das zu diesem Labor einschicken. Das auf jeden Fall, wo wir wissen, dass es auf jeden Fall im Vollblut gemessen wird.
Und das ist der eine Punkt, das ist die eine Seite der Alzheimer-Prävention. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir darauf achten, nicht so hohe Insulinspiegel und Blutzuckerspiegel zu haben. Und was hilft uns da? Auch das haben wir schon oft besprochen. Da hilft uns natürlich die Bewegung, da hilft uns nüchtern auch sich zu bewegen, also nicht vorher etwas zu essen. Und wenn wir jetzt demnächst wieder in den Herbst gehen, dann gehen die Leute wieder ins Fitnessstudio. Und im Fitnessstudio gibt es immer diese All-Inclusive-Sirup-Säfte, ja, die da im Preis mit drin sind. Also lasst die Finger von diesem Scheiß. Ja, trinkt Wasser, trinkt vielleicht einen Schluck Wasser. So viel Wasser wird in einer Stunde auch gar nicht gebraucht, in die man im Fitnessstudio trainiert. Aber trainiert auf jeden Fall. Macht Intervalltraining, macht Muskeltraining. Ja, das ist die Prävention in Verbindung natürlich mit den Spurenelementen, wahrscheinlich eben jetzt auch Lithium, den Lithiumspiegel hochzuhalten, um auch mit 90, mit 100 immer noch ins Fitnessstudio zu gehen oder du, Axel, eben in deine Turnschuhe oder ich halt meinen Tennisschläger noch geradeaus und befördere den Ball vielleicht auch noch übers Netz. Das ist natürlich auch immer eine Kraftfrage. Ich hoffe mal, dass ich das mit 100 noch schaffe und dann vielleicht auch mal oben, ganz oben auf dem Treppchen stehe.
Auf jeden Fall. Also, und was auch noch hilft, hatten wir auch schon mal ein Thema, intermittierendes Fasten, auch mal eine Zeit lang auf Nahrung zu verzichten, also 12 bis 16 Stunden auch mal auf Nahrung zu verzichten. Das hilft auch. Also, wenn man abends letzte Mahlzeit so um 7 Uhr, 7, 8 Uhr isst und dann am nächsten Tag erst wieder um 12 Uhr, das ist überhaupt nicht schwer. Fällt mir auf jeden Fall nicht schwer, mal auf die Nahrung zu verzichten. Und wenn man dann noch ein bisschen sich bewegt, dann darf man auch ein Stück Schokolade essen. Und Schokolade wollen wir ja gar nicht verbieten, aber dann nehmt die gute Schokolade, die dunkle Schokolade, da ist der Zuckergehalt nicht so hoch. Jens empfiehlt immer so ab 70, 80%. Ich habe es mal höher probiert, kann ich leider nicht essen. Da bin ich dann doch, muss ich ganz ehrlich zugeben, doch derjenige, der auch noch mal ein Stück Milchschokolade, also Vollmilchschokolade isst. Und ja, aber wie gesagt, 85% ist so ein Maximum. Da alles darüber ist wirklich,
Ja, das
wirklich,
stimmt.
ist wirklich, ist Mehl.
Aber Kakaoanteil hoch, also Katechin, wir haben darüber gesprochen, ne? Epikatechin, Katechin, Gehalt hoch und sehr antioxidativ. Von daher tun wir uns da auch was Gutes. Der Zuckergehalt ist eben wieder auch abhängig von unserem Bewegungsverhalten. Also wer sich viel bewegt, der kann sich auch die 70-prozentige leisten. Wer sich weniger bewegt, der sollte dann vielleicht auf 80 oder 90% übergehen. Ich persönlich kann 90% hier oder 100%ige nicht mehr essen. Da lasse ich es dann lieber und dann kaufe ich sie erst gar nicht, weil sie schmeckt mir einfach nicht, ne? Und
Okay. Ja, dann nochmal kurz zusammengefasst. Also für eure Gesundheit da draußen einfach schauen, Lithiumspiegel einfach mal checken lassen, mal gucken, den Lithiumspiegel auf ein gewisses Niveau zu bringen. Dann zu schauen, wie euer Insulinspiegel ist, einfach da auch mal den Blutzuckerspiegel messen zu lassen. Es gibt auch so einen Langzeitzucker. Auch vielleicht den mal beim Arzt bestimmen zu lassen, damit man ungefähr mal ein paar Messwerte hat. Wir sagen ja immer zuerst messen und dann irgendetwas supplementieren oder dann daraus etwas ableiten.
neben dem HbA1c, der natürlich wichtig ist, weil es ein Langzeitzuckerwert ist, auch den sogenannten HOMA-Index zu messen. Das ist nämlich dann, wenn du Insulin auch misst. Insulin kostet sowas um die 30 Euro. Die Krankenkassen wollen das nicht übernehmen. Warum? Da muss man dann halt unsere Gesundheitsministerin fragen. Ich persönlich würde es sofort einführen, wenn ich Gesundheitsminister wäre. Jeder sollte seinen HOMA-Index kennen, genauso wie jeder seinen VO2 Max kennen sollte. Alle 3 Jahre, alle 5 Jahre würde ich das sponsoren, bezuschussen, wenn ich Gesundheitsminister wäre. Und dieser HOMA-Index, der generiert sich, das ist eine mathematische Berechnung aus dem Insulinwert plus halt den nüchternen Blutzuckerwert. Das machen dann die Labore automatisch. Und aus dem HOMA-Index kann dann jeder, der ein bisschen Ahnung hat von der metabolischen Thematik, kann erkennen, ob man in der Insulinresistenz schon drinsteckt oder eben noch nicht. So, ganz, ganz wichtiger Parameter.
Den hatten wir auch schon mal besprochen. Den werde ich nochmal verlinken. Da gibt es auch eine Berechnung. Ihr könnt das da euch im Internet mal anschauen. Haben wir schon mal thematisiert. Und das wäre gut, wenn ihr euch das auch mal messen lasst. Dann habt ihr auf jeden Fall so einen Ausgangswert. Dann ausreichend Bewegung und ein bisschen auf eure Ernährung achten. Einfach mal schauen, nicht zu viel zuckerhaltige Lebensmittel, gerade mal reinzuschauen, was ganz, ganz schlimm ist, dieser versteckte Zucker. Einfach mal reinschauen in Süßwaren, in Softdrinks, in Säften, sogar in Gurke, was ich nie verstehen kann. In Gurken wird Zucker reingemacht, gab es früher nicht. Versteckter Zucker auch in Brot. Und vor allen Dingen diese ganzen Convenience Food. Jens hat es immer schon mal als Convenience Lifestyle bezeichnet. Einfach mal ein bisschen darauf achten. Aber ganz wichtig ist die Bewegung dabei. Jens, an der Stelle wieder vielen, vielen Dank für deine Expertise, für das Auseinandernehmen der neuen Studie. Ganz interessant. Also kriegen gerade, glaube ich, eine ganz spannende Zeit mit, wo die Entwicklung auch gerade zu den Sachen sehr, sehr schnell ist und wie du es auch gerade gesagt hast, dass wir verstehen, die Mechanismen verstehen, die dahinter stecken und das ist, denke ich mal, eine ganz spannende Zeit. Vielen Dank an dich, vielen Dank an euch da draußen wieder fürs Zuhören, dass ihr dabei wart und ja, empfehlt uns ruhig weiter an Freunde, Verwandte und auch Bekannte. Und vor allen Dingen bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal und ganz wichtig, bleibt gesund. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.